Welche Erfolge garantieren Standards? Was können Textilsiegel wirklich leisten und wo liegen die Chancen und Grenzen? Darüber sprach Nina Lorenzen von den Fashion Changers mit Heike Hess vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft und mit Susanne Diener vom Global Organic Textile Standard auf der Innertex. Los geht's mit Heike Hess zum Thema Kommunikation.
Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Also ein Verbraucher, der wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legt, kommt nicht drum rum, sich mit den Siegeln auseinanderzusetzen. Und trotzdem ist es so, also einfach um zu wissen, bei diesen 100 Siegeln, was ist ein gut und was ist ein schlecht. Und nichtsdestotrotz gibt es eben diese guten Siegel, die durchgängig durch die gesamte textile Kette und auch durchgängig durch die Nachhaltigkeitsparameter prüfen und garantieren und zertifizieren. Und das Ganze eben mit einem einzigen Siegel oder Zeichen eben ausdrücken und so natürlich den Unternehmen es erleichtern, als Lieferant im Grunde genommen den Kunden gegenüber auftreten zu können. Wir haben gute Sachen. Also wir haben, ne, es ist geprüft, es ist glaubwürdig. Unsere Produkte sind nachhaltig zertifiziert. Und dann ist es natürlich schon eine Verkürzung des Kommunikationswegs. Also statt zu sagen, also wir haben keine Kinderarbeit, wir zahlen faire Löhne, wir haben keine gesundheitsgefährlichen Chemikalien drin und diese ganzen Parameter im Prinzip also einzeln aufzuzählen. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie bekannt ist so ein Siegel? Also ne, wenn ich jetzt irgendwie ein unbekanntes Siegel sage, hier, damit sind wir zertifiziert, dann wird vielleicht der Kunde einfach mal so nachfragen, und was heißt das? Wenn ich natürlich jetzt ein Gottsiegel zertifiziert habe, dann brauche ich eigentlich kaum noch viele weitere Informationen.
Vielleicht wissen die Leute nicht unbedingt, was es bedeutet, aber sie haben es halt auch oft schon gesehen. Das kam ja auch bei meiner Recherche hinzu, dass Bekanntheit ja oft auch so noch die Glaubwürdigkeit irgendwie schärft, Verbreitung. Susanne, was würdest du sagen, gibt es aus deiner Sicht noch Themen, wo du bei euren Siegelnehmern siehst, da gibt es irgendwie noch Luft nach oben in der Kommunikation, in der Vermarktung? Das sind so Parameter, die gar nicht so richtig irgendwie kommuniziert werden.
Die gibt es ganz sicher, aber ich glaube, das ist einfach diesem komplexen Thema geschuldet, weil was ist denn nachhaltig? Ich denke, jeder, auch wenn wir jetzt hier fragen würden, jeder hat da einen anderen Schwerpunkt, jeder hat anderen Wissensstand auch, bei den Konsumentinnen vor allem. Und deswegen glaube ich auch, sind Siegel auch eine Möglichkeit, ohne großes eigenes Nachhaltigkeitsteam die relevanten Punkte mitzunehmen. Und es ist auch, was wir bei GOTS immer wieder sehen, ist eine Frage, also GOTS zum Beispiel ist mit Recycling, das ist nicht in unserem Scope, weil wir sind ein Siegel, was nach der Fasergewinnung beginnt, die gesamte textile Kette abbildet, bis zum Konsumenten. Recycling ist typischerweise ja nach dem Use eben beim Konsumenten. Und ich denke, da müssen auch die Siegel in den nächsten Jahren schauen, was ist unser relevanter Spielbereich. Und da steht GOTS einfach ganz klar für Textilien, die aus Naturfasern, überwiegend Naturfasern, hergestellt sind und eben diese Abbildung der gesamten Produktionskette. Und das dann aber wirklich in der Tiefe, soziale Kriterien, ökologische Kriterien. Und natürlich kriegen wir immer wieder Fragen, warum ist das nicht drin? Warum ist diese Faser nicht drin? Wie geht ihr um mit den ganzen neuen Faserentwicklungen? Pilzbasierte, milchbasierte Fasern, die sind momentan nicht in unserem Scope. Und ich denke, das ist für den Handel einfach nochmal deutlich schwieriger, diese Abgrenzung überhaupt zu finden. Und deswegen, wenn Sie ein Siegel nutzen, dann wissen Sie genau, für was das steht und können auch genauso klar kommunizieren. Aber natürlich gibt es für verschiedene Segmente im textilen Handel sicherlich auch verschiedene Optionen, wie man das Thema bespielen kann.
Und gibt es da so ein Thema, wo du so denkst, das könnte man eigentlich noch stärker platzieren?
Also ich denke, in den nächsten Jahren der Recycling-Part wird sicherlich wichtiger werden. Ich denke auch, dass Naturfasern noch mehr am Markt kommuniziert werden könnten, weil Tatsache ist einfach, 95% der Bekleidungstextilien sind aus erdölbasierten Fasern, Stand heute. Man glaubt es nicht, wenn man hier über diese Messe geht, aber das geht anders. Aber für die KonsumentInnen ist das, glaube ich, noch nicht so im Bewusstsein angekommen.
Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen so die gesetzliche Ebene angerissen. Da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen. Also es ist ja gerade sehr viel entweder schon verhandelt worden, aber man hat auch das Gefühl, vielleicht wird auch ein bisschen was wieder zurück abgewickelt, je nachdem, wie zum Beispiel auch jetzt die Wahlen dann ausfallen werden, also ob deutsches Lieferkettengesetz oder CSDDD, EU-Textilstrategie, es ist ja alles noch so ein bisschen unklar, inwiefern was genau jetzt sich davon durchsetzen wird. Und ich glaube, das sorgt auch für viel Verunsicherung im Markt. Aber was mich interessieren würde, ist, wenden sich Modeunternehmen an euch auch jetzt verstärkt zu solchen Fragen an euch? Und wenn ja, was sind so da die dringlichsten Fragen, die man an euch hat und wahrscheinlich ja auch, wie ihr dabei unterstützen könnt?
Das ist im Moment das Thema Nummer eins. Mhm. Also sind es die gestörten Lieferketten, aber es ist auch trotzdem im Moment, weil jetzt gerade so viele neue Regularien einfach gekommen sind und auch noch kommen werden. Also im Grunde genommen fängt das an bei, ich habe keinen Überblick mehr, was muss ich denn jetzt alles beachten? Also muss ich jetzt irgendwie, also ein Beispiel ist Produktsicherheitsgesetz, das europäische, verlangt eben Risikoanalyse fürs Produkt. Triple CSD verlangt eine Risikoanalyse fürs Unternehmen. Das spannen die meisten Leute schon gar nicht. Also das heißt, also nicht die meisten, aber also die Profis, die ihre Abteilung dafür haben, natürlich schon. Aber das sind einfach Fragen, die dann bei uns ankommen. Wo ist der Unterschied? Also es gibt auch Fragen wie, ist das denn jetzt tatsächlich in Kraft oder ist das jetzt nicht in Kraft? Also Ökodesign-Verordnung, die europäische ist zum Beispiel, in der Mache, wird im Moment in den Gremien auch diskutiert. Also ich diskutiere da zum Teil eben auch mit. Aber die ist eben noch nicht fertig und trotzdem wird unheimlich viel darüber gesprochen. Ja. Und da ist eben auch schon das Interesse unheimlich groß. Was kommt denn da auf uns zu? Was müssen wir da umsetzen? Aber ich glaube, im Moment ist tatsächlich, also sind gerade aktuell Produktsicherheitsgesetz und CCSD, also oder das, also das, ne? Lieferkettengesetz eben das Wichtigste. Was es zusätzlich auch schwierig macht für die Unternehmen ist, wir haben ja verschiedene gesetzliche Ebenen. Also wir haben die OECD, wir haben europäische Gesetze, wir haben deutsche Gesetze, wir haben regionale Gesetze wie Wasserverordnungen oder da ist es dann wieder oder Abfallverordnung, da ist es dann wieder regional ganz unterschiedlich. Und ich würde sagen, die Hauptsache ist, gebt mir einen Überblick.
Klar. Und vielleicht bin ich durch euch abgesichert?
Ja, also ich würde absolut unterstützen, was Heike sagt. Dieses, was genau soll ich denn jetzt hier tun? Fragen in so einem Kontext kommen häufig. Gotz ist ja dadurch, dass wir über die ganze Lieferkette gehen, kriegen wir natürlich auch Fragen von Webern, Strickern, Spinnern, die an sich jetzt noch gar nicht berichtspflichtig werden, weil sie selber zu klein sind. Aber die kriegen von ihren größeren Kunden natürlich die Rückfrage und auch Fragen, dass sie Daten liefern sollen, die sie im Zweifel bislang überhaupt nicht erhoben haben. Mhm. Oder auch von ihrer davorliegenden Kette gar nicht überblicken. Und auch da sind Standards gefordert, sich abzustimmen, was es da an Gesetzgebungsinitiativen auch gibt. Deswegen ist ja Heike auch als quasi eine unserer Mütter bei Gotz in diesen Gremien mit drin, damit wir den Standard dann eben auch in unserer Entwicklung wieder darauf abstimmen können, was eigentlich gefordert ist. Damit wir auf diese Frage, sind wir eigentlich abgesichert, wenn wir uns zertifizieren lassen, auch klar mit einem Ja antworten können.
Ja, Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Webseite ein sehr ausführliches FAQ zu Regularien. Bin ich dagegen abgesichert und dagegen abgesichert? Und mein Eindruck war schon, dass ihr da relativ viel Sicherheit gibt und auch selbst nachjustiert schon habt. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, wo ihr auch nochmal selber an bestimmten Stellschrauben drehen musstet?
Also bei uns das Setup ist, wir haben eine ganze Abteilung, die sich um die Standardentwicklung kümmert, wo Experten sitzen, die auch nur Teilbereich, also Experten für Menschenrechte, Experten für soziale, sonstige Kriterien, für Chemikaliensicherheit. Und die natürlich dann auch in den Standard einfüttern, was so an Neuigkeiten da ist und auch absortieren, was ist denn jetzt tatsächlich schon im Werden und was ist gerade nur eine große Diskussion, aber noch nicht spruchreif. Wir selber haben uns auch überprüfen lassen von der OECD, ob wir die Sustainable Development Goals erfüllen. Da sind ja diese 17 übergeordneten Ziele zu diesen Grundthemen Armut beenden, den Planeten schützen und Wohlstand für alle sichern, die wir, denke ich, seit 2015 ja in verschiedenen Konstellationen auch immer wieder diskutieren. Und da mussten wir auch unseren eigenen Entwicklungsprozess noch mal ein bisschen justieren und unsere Transparenz noch erhöhen. Und wir dürfen aber jetzt geprüftermaßen auch sagen, diese 17 Entwicklungsziele der UN, wir adressieren sie mit dem Standard, alle. Das heißt, wenn Unternehmen in dem Kontext Fragen bekommen, dürfen sie ein Ja ankreuzen.
Wolltest du eben noch was hinzufügen, bevor ich eingehakt habe? Sah so aus.
Ich wollte nur, du hattest ja auch gefragt, wie könnt ihr dabei unterstützen?
Ja.
Also natürlich machen die, also kann man mit Hilfe der Standards schon einiges quasi bewältigen, denke ich. Also wo man eben ja verbrieft dann eben belegen kann, dass man zum Beispiel in Sachen Green Claims Directive eben bestimmte Aussagen auch nachweisen kann. Aber ich denke trotzdem ist Beratung und vor allem Fortbildung irgendwie immer noch nach wie vor wichtig. Und weil wir ja auch ein Branchenverband sind, haben wir unsere Academy und machen immer wieder Themen dazu. Mhm. Und man kann im Grunde genommen bei uns auch einfach immer anfragen, logischerweise.
Jetzt, wenn ich mich hier so umschaue, würde ich denken, okay, hier sind aber die meisten Aussteller, die hier sind, die fallen ja gar nicht in den Anwendungsbereich der meisten gesetzlichen Vorhaben, ja? Also wenn wir jetzt ans Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz denken zum Beispiel. Was ratet ihr denn den Modelabels, wie sie sich dann auch in Zukunft zum Beispiel mithilfe eines Siegels positionieren könnten, um dann auch keinen Wettbewerbsnachteil zu haben? Weil was ich mich oft frage ist, wenn jetzt große Unternehmen all diese Vorkehrungen treffen und dann ja auch noch eine transparentere Kommunikation nach außen haben, weil es sofort am Produkt nachvollzogen werden muss, wie transparent eine Lieferkette zum Beispiel ist, ja. Und wenn es dann andere wiederum nicht machen, fällt es dann vielleicht irgendwann den Verbraucherinnen auf, dass da so eine Disbalance irgendwie ist. Und ich frage mich dann so, wie kann dieser wettbewerbsvermeintliche oder eventuelle Wettbewerbsnachteil, der dadurch entstehen könnte, für diese kleineren Labels dann auch ausgeglichen werden? Also was fällt euch irgendwas ein? Wie könnte man sich da positionieren, zum Beispiel mithilfe eines Siegels? Das ist eine super schwierige Frage, aber ich glaube, es beschäftigt tatsächlich viele.
Es ist eine super spezifische Frage. Also wie vorher schon gesagt, ich denke, was auch die Siegel nicht den einzelnen Unternehmen ersparen können, ist, sich damit auseinanderzusetzen, auf welchem Feld sie eigentlich unterwegs sind und welche Ziele sie verfolgen wollen. Ich denke generell schon, was du auch hast anklingen lassen, wenn jetzt die Großen mit ihren ganzen Ressourcen, die sie ja haben, und es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt gerade dabei sind, Nachhaltigkeitsabteilungen aufzubauen, wenn die natürlich jetzt den Markt beackern, sagen wir mal grob, werden KonsumentInnen auch neue Fragen stellen. Und ich denke schon, dass eine reelle Gefahr besteht, dass Unternehmen, die dann erst anfangen, sich Gedanken zu machen, ins Hintertreffen geraten werden. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu positionieren. Das ist so. Und ich denke, das ist ja auch schön, dass das so ist. Deswegen bin ich auch jetzt nicht hier, um zu sagen, Gott ist die Lösung für alle Probleme. Ich würde aber schon dringend dazu raten, suchen Sie das Gespräch, schauen Sie, was die Academies anbieten und schauen Sie, was Ihr Geschäftsmodell mitbringt und wo Sie vielleicht Ihren Vorteil auch aktiv finden können, bevor die große Welle kommt. Also ich denke, es ist im Moment noch relativ viel Freiheit auch in den Themen und jeder, der da sich schon mal auf den Weg macht, hat eigentlich schon einen Gewinn dadurch.
Mhm. Okay. Dann möchte ich, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, das ist irgendwie wenig Zeit für ein großes Thema, aber ich würde gerne zum Schluss noch mit euch über Zertifizierungsprozesse, also Audits sprechen, weil wir ja auch über Chancen und Grenzen sprechen möchten. Und jetzt sitzen ja hier zwei Siegelgeber unter anderem neben mir, aber ich will mal versuchen, auch die Perspektive von anderen Akteuren einzunehmen. Und da wird mir doch häufig dann von, vor allen Dingen von NGOs auch zurückgespielt. Jetzt kürzlich hat die Vorstandsvorsitzende von Femnet e.V., Gisela Buck, hat mir gegenüber gesagt, dass Unternehmen sich nicht ausschließlich auf Audits verlassen sollten, sondern vor allen Dingen tiefergehende und kontinuierliche Überprüfungen der Arbeitsbedingungen sicherstellen sollten, um auch wirklich echte Verbesserungen zu erzielen in den Fabriken. Bei welchen Themen würdet ihr sagen, da gibt es auch, da stoßen auch diese Audits und damit auch ja ein Siegel an Grenzen? Und welche Wege könnte man dann sozusagen noch als Unternehmen gehen, um über das, was das Siegel hinausmacht, das, was Gisela Burkhardt angesprochen hat, die Arbeitsbedingungen irgendwie zu verbessern? Oder ist da auch wiederum dann eine Grenze?
Also zum einen würde ich sagen, so ein Audit ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall schon mal ein großer Teil des Weges, sagen wir mal so. Also da werden einfach Dinge überprüft und die werden von externen Prüfern auch in der Regel zuverlässig erledigt. Das heißt, man stößt dadurch auf jeden Fall was an und erreicht auch auf jeden Fall was. Allerdings ist so ein Audit immer eine Momentaufnahme. Das heißt, sie ist in der Regel angekündigt, die Unternehmen können sich darauf einstellen. Wenn jemand die Nachhaltigkeit nicht verinnerlicht hat, sondern es reine Pflichterfüllung ist, dann gibt es da eben schon so eine kleine Gap. Und ich denke, besonders kritisch ist natürlich alles das, was nicht wirklich mit Fakten, Daten, Zahlen belegt werden kann. Also ich kann natürlich ganz knallhart prüfen, ist da eine falsche Chemikalie drin oder nicht? Wie ist mein Abwasserwert? Wie viel Strom verbrauche ich? Ne? Also das sind die Sachen, die ich, da kann ich auch wenig drehen und da ist es auch egal, wann dann so ein Auditor kommt oder nicht. Ja. Bei den sozialen Themen zum Teil ist es dann eher ein bisschen schwieriger. Also, ne, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das vorkommt oder dass es oft vorkommt, aber der Klassiker ist, der Auditor ist angekündigt, die Kinderstühle werden weggeräumt. Oder ich weiß nicht, ob das in der Realität tatsächlich passiert. Würde ich jetzt zunächst auch mal gar nicht von ausgehen, aber das sind eben Möglichkeiten. Und was kann man dagegen machen? Ich glaube, es ist immer gut, wenn man Wert darauf legt, dass die Lieferanten auch in der tieferen Kette glaubwürdig für einen selber sind. Lernt sie kennen. Also versucht einfach tatsächlich mal anwesend zu sein, mit Menschen reden und selber ein Gefühl dafür kriegen, was in den Fabriken passiert. Bin mir wohl bewusst, dass das natürlich nicht jeder kann. Also, ne? Also jetzt ein kleinerer Händler hier in Deutschland kann unmöglich nach Bangladesch fliegen und den Jeanshersteller kontrollieren, das ist ganz klar.
Deswegen,
ne?
Also, haben ja wahrscheinlich auch viele Siegel.
Genau, und die Zertifikate, genau, das wäre jetzt meine Schlussschleife zum Anfang, die Zertifikate decken schon wirklich ganz viel ab.
Also ich würde auch sagen, es ist eine fortlaufende Diskussion und ich denke, Grenzen der Überprüfung sind immer dann, wenn aktiv eine Fälschung betrieben wird. Also da ist jeder Auditor machtlos dagegen Und ich denke, wir greifen halt mit den Sozialstandards einfach auch in gesellschaftliche Prozesse ein. Das sind keine Räder, die man schnell dreht. Und ich denke, wenn es gerade Geschlechterungleichheit in Gesellschaften gibt, und ich denke, da brauchen wir uns in Europa ja auch gar nicht ausnehmen, dann stößt das die Diskussion an. Aber wir werden nicht in der Lage sein, von heute auf morgen Gleichheit herzustellen. Da darf man sich keiner Illusion hingeben, aber es ist trotzdem wert, den Optimismus zu erhalten, was ja auch für Femnet gilt, die sind ja auch schon sehr lange aktiv in dem Feld. Was Standards tun können, darüber hinaus ist tatsächlich, dass wir eine Messbarkeit versuchen zu erreichen. Wenn wir uns zum Beispiel ökologisch angebaute Baumwolle anschauen, wir haben seit Jahren eigentlich zu wenig biologisch produzierte Baumwolle auf dem Markt, also das Angebot kann nicht die Nachfrage decken, was natürlich dann geschäftssinnige und fälschungswillige Unternehmen auf den Plan ruft. Das ist ganz einfach so. Und da haben wir bei GOTS jetzt zum Beispiel ein großes Projekt schon seit 2021 laufen, in der Testphase erstmal mit der ESA, der Europäischen Space Agency, wo tatsächlich jetzt Entwicklungen gemacht wurden, dass man aus dem All satellitengestützt und mit KI prüfen kann, ob Felder überhaupt erstmal mit Baumwolle bestellt sind oder ob das andere Ackerfrüchte sind und auch, ob diese Baumwollfelder organisch bestellt sind oder konventionell. Da hat Marple AI, das ist ein Tech-Startup, ein deutsches, die haben jetzt mittlerweile eine KI trainiert, die mit einer 98-prozentigen Sicherheit tatsächlich richtig erkennen kann, wie das damit steht. Da gab es einen Piloten und mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass das jetzt auf Indien, auf diesen Baumwollgürtel, der quer durch Indien läuft, ausgerollt werden wird. Und das gibt uns natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten, die Risikobewertung durchzuführen und die Auditoren dann eben auch gezielt dahin zu schicken, wo wir sehen, wir haben so viel Baumwolle auf dem Markt, wir sehen aber auf den Feldern, da kann ja wohl was nicht stimmen. Und ich denke, das sind Dinge, die organisiert werden müssen und wo einzelne Unternehmen einfach kein Handlungsfeld haben.
Ja, spannend. Leider sind wir schon fast am Ende unserer Diskussion. Ich will nur kurz einwerfen, es gibt ja auch noch natürlich andere Kritik, wie ich höre oft, lokale NGOs und Gewerkschaften wünschen sich eine engere Zusammenarbeit. Da habt ihr mir im Vorgespräch aber auch erzählt, dass es natürlich auch viele sogenannte gelbe Gewerkschaften gibt. Also dass Korruption oder politische Nähe auch ein Thema ist, was es verhindert. Und das, ich habe auch gehört, Sozial- oder Audits-Prüfergebnisse sollten veröffentlicht werden, dass das einige Forderungen sind, um da auch mehr Transparenz herzustellen. Wollt ihr das vielleicht noch kurz in einem Satz oder in zwei kommentieren, wie ihr sozusagen diese, ja, das sind ja eigentlich auch Wünsche, einordnet als Siegelgeber? Also könnte man da stärker zusammenarbeiten oder ist da noch Luft nach oben?
Ich kann es versuchen. Also klar ist dann Luft nach oben. Gewerkschaften ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Also bei uns jetzt zum Beispiel würde eher die Zusammenarbeit mit NGOs den Vorrang haben vor Ort, wegen der Unabhängigkeit auf jeden Fall. Und ansonsten ist es für uns ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie valide was dazu zu sagen, weil unsere ganzen Unternehmen tatsächlich eben nicht in Asien unterwegs sind, sondern hauptsächlich eben in Europa unterwegs sind oder im näheren Umfeld, so dass wir dieses Thema gar nicht so sehr haben. Also im Grunde genommen das ganze soziale Thema und das Vertrauensthema ist jetzt bei den IVN, also bei den naturtextilzertifizierten Betrieben gar nicht so sehr das Thema. Aber Susanne, vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
Ja, auch wieder schwierig. Also die Frage Gewerkschaften, es gibt ja auch eben nicht die Gewerkschaft, sondern es sind ja ganz viele kleine Gewerkschaften. Das war das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Wir haben auch unsere Transparenz erhöht als Standard und Gewerkschaften sind eingeladen, an unserem Weiterentwicklungsprozess teilzunehmen. Also wir haben eine Stakeholder-Beteiligung ganz formalisiert. Unsere Kollegen der Standardentwicklung gehen auch aktiv auf größere im Textil aktive Gewerkschaften zu und fordern Input ein. Aber sicherlich ja, wir tun Dinge in dem Feld, aber man kann sicherlich auch immer noch mehr tun.
Okay, gut. Ja, vielen Dank, dass ihr da doch so kurz drauf geantwortet habt. Ich würde jetzt kurz noch die Runde öffnen wollen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ist es jetzt eure Gelegenheit. Dann könnt ihr sie einfach stellen mit einem kurzen Handzeichen. Dann nehme ich euch dran. Hat jemand oder einen Gedanken oder einen Kommentar? Okay, es hat niemand eine Frage. Dann frage ich die letzte Frage. Auch eine ganz einfache Frage. Was denkt ihr, wie Textilsiegel, welche Rolle spielen Textilsiegel in 5 bis 10 Jahren? Wenn wir jetzt davon ausgehen, wovon wir heute gesprochen haben, was denkt ihr? Erwarten wir dann auf einmal überall Siegel oder wie wird sich da sozusagen diese Landschaft auch verändert haben? Habt ihr da euch schon mal Gedanken drüber gemacht?
Möchtest du meine realistische Einschätzung oder meinen Wunschtraum hören?
Na, du kannst beides nennen.
Also mein Wunschtraum wäre, dass die Gesetzgebung nachzieht und das, was wir heute auf freiwilliger Basis diskutieren, einfach Tatsache wird für den kompletten Markt. Meine realistische Einschätzung ist, dass wir wahrscheinlich die Gesetzgebung sehen werden, dass einzelne Punkte, wie wir es ja beim Chemikalienmanagement in den letzten 20 Jahren auch gesehen haben, so Dinge wie Azofarben in Textilien sind heute eigentlich kein großes Thema mehr. Aber ich denke, die Standards werden immer noch die Benchmark weiterschieben. Also ich denke, es wird weiterhin notwendig sein. Und ich glaube auch, dass es immer eine Schicht im Markt geben wird, die nur dann mitzieht, wenn der Druck hoch genug wird.
Und dein Blick in die Glaskugel?
Genau, Glaskugel ist ein ziemlich gutes Stichwort. Keine Ahnung, aber ich würde mal vermuten, also was diese die Anzahl an zertifizierten Produkten betrifft, also gibt es mehr oder weniger, ist natürlich der Wunsch auch, es gibt mehr, immer mehr und dass tatsächlich auch irgendwie es in gewissem Maße auch zum Standard wird. Was ich aber auch vermute, ist, dass die Entwicklung der Standardgeber selber sich einfach im Moment, also so fühlt es sich an, immer weiter diversifiziert. Das heißt, ich habe die Vermutung, es gibt vielleicht in Zukunft hoffentlich ein paar wenige, damit die Verwirrung eben auch weniger wird. Und dafür gibt es einzelne Standardgeber eben, die verschiedene Standards mit verschiedenen Nachhaltigkeitsparametern oder so auf den Markt bringen werden, die selber ihr eigenes Portfolio eben verbreitern werden.
Ja. Ja, vielen Dank für diese kleine Zukunftsprognose zum Schluss. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Offenheit und danke auch an das Publikum fürs Zuhören.